Amnesty International bezeichnet solche Operationen oder hormonellen Behandlungen als Menschenrechtsverletzungen. Warum?
Es ist so, dass diese Operationen eben sehr häufig keinen wirklichen medizinischen Zweck haben. Also es gibt da eine ganz große Spannbreite an möglichen Operationen, weil es eben auch sehr viele unterschiedliche Variationen der Geschlechtsmerkmale gibt. Manche Operationen sind dann tatsächlich notwendig. Das sind dann medizinische Notfälle, wo die Kinder operiert werden müssen, um eben ihr Leben, ihre Gesundheit zu schützen. Aber sehr viele dieser Operationen dienen nur dem Zweck, normalisierend zu sein. Das heißt, die Kinder sollen ganz eindeutig einem Geschlecht zugeordnet werden, dem männlichen oder dem weiblichen. Sie sollen eben keine Besonderheiten aufweisen, um eben unseren Vorstellungen von männlich und weiblich zu entsprechen. Das Problem ist, dass diese Operationen oft sehr schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben, sowohl körperliche als auch psychische Folgen haben. Das sind teilweise sehr schwere Operationen, die Narbengewebe hinterlassen, die eben auch Probleme verursachen können, zum Beispiel, dass die Kinder selber gar keine Hormone mehr produzieren können. Und oft haben diese Menschen dann eben auch im Erwachsenenalter schwere Schmerzen oder haben eben in Wirklichkeit eine ganz andere Geschlechtsidentität, sind vielleicht zum Jungen operiert worden, sind in Wirklichkeit aber eine Frau. Das heißt, diese Folgen sollten wirklich nur in Kauf genommen werden, wenn es unbedingt medizinisch notwendig ist. Wenn es keine Notfälle sind, dann sollten diese Operationen aufgeschoben werden, bis die Kinder selber entscheiden können, ob sie diese Operation überhaupt wollen.
Es ist ja wahrscheinlich von Einzelfall zu Einzelfall relativ verschieden, aber lässt sich das ein bisschen beschreiben, wie solche Operationen genau vor sich gehen?
Ja, also es gibt eben wirklich eine ganz große Bandbreite an Variationen der Geschlechtsmerkmale. Insofern kann man das verallgemeinernd gar nicht unbedingt sagen. Ich kann nur ein paar Beispiele nennen. Es gibt zum Beispiel Operationen, wo eine Neovagina angelegt wird. Das sind sehr schwerwiegende Operationen, die auch mit großen dauerhaften Schmerzen verbunden sind, wo immer wieder verhindert werden muss, dass die Vagina zuwächst. Das heißt, das ist eine Operation, die einem kleinen Kind wirklich nicht vorgenommen werden sollte, weil ein kleines Kind braucht auch keine Vagina. Da kann man warten, bis das Kind im Teenageralter ist und selber entscheiden kann. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, dass teilweise Kindern, die äußerlich weibliche Geschlechtsorgane haben, die aber im Bauch Hoden haben, dann eben diese Hoden entfernt werden mit der Begründung, dass Mädchen halt keine Hoden haben sollten und auch mit der Begründung, dass diese Keimdrüsen ein Krebsrisiko darstellen würden. Das ist aber dann oft ein Problem, weil die Keimdrüsen könnten Hormone produzieren. Wenn sie entfernt werden, können die Kinder keine Hormone mehr produzieren und das Krebsrisiko ist oft auch gar nicht so hoch, beziehungsweise kann man das eben durch Vorsorgeuntersuchungen auch beobachten.
Sie haben vorhin schon gesagt, man sollte damit länger warten, bis die Patientinnen auch selber zustimmen können. Wer muss denn einer Behandlung zustimmen?
Das sind die Eltern, die natürlich wiederum auf die Beratung der Ärztinnen angewiesen sind. Man muss dazu natürlich auch sagen, dass Eltern natürlich immer das Beste für ihr Kind wollen. Also es geht uns mit diesem Bericht auch nicht darum, zu behaupten, Eltern würden nicht das Beste für ihr Kind wollen oder Ärzte würden nicht das Beste für die Kinder wollen. Es geht uns wirklich darum, für diese Problematik zu sensibilisieren. Die Eltern und die Ärzte denken oft, dass sie den Kindern was Gutes tun, indem sie sich für eine Operation entscheiden, weil sie einfach wollen, dass die Kinder normal sind, dass die Kinder in der Schule nicht gehänselt werden, weil sie anders sind. Und das sind ja auch legitime Sorgen von Eltern und Ärzten. Das Problem ist eben, dass die Kinder dann unter den Folgen der Operation häufig deutlich stärker leiden, als sie unter Mobbing leiden würden. Und wir denken, es ist dann auch wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Kinder so akzeptiert werden, wie sie sind und eben nicht gemobbt werden.
Sie haben ja für den Bericht über die Operationen an intergeschlechtlichen Menschen Interviews mit Betroffenen geführt. Haben Sie da auch Punkte, was die Situation verbessern würde? Also was hätte den Menschen geholfen über eine Operation hinaus oder alternativ zu einer Operation?
Also viele von den Betroffenen, mit denen wir gesprochen haben, wünschen sich eben, dass sie nicht operiert worden wären, dass das gewartet worden wäre, bis sie selber diese Entscheidung hätten treffen können. Und das ist eben auch wirklich das, was wir fordern. Wir fordern da auch ganz konkret vom Gesundheitsministerium, dass Leitlinien für die Behandlung dieser Menschen, die es schon gibt, wirklich auch verbindlich werden. Das sind eigentlich gute Leitlinien, die eben genau das vorsehen, dass Kinder immer ihrem Alter entsprechend, ihrer individuellen Reife entsprechend über die Situation aufgeklärt werden und auch in die Behandlungsoption mit einbezogen werden. Und eine weitere wichtige Forderung, die wir haben, ist, dass die Betroffenen eben auch stärker unterstützt werden, psychologisch unterstützt werden. Es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass Eltern sich deutlich häufiger gegen eine Operation entscheiden, wenn sie interdisziplinär beraten wurden, also nicht nur durch Ärzte, sondern auch durch Psychologen, durch Selbsthilfegruppen, durch Elterngruppen, weil sie dann auch erfahren, dass das eben letztendlich auch einfach was Normales ist, dass es intergeschlechtliche Kinder gibt und dass es auch wirklich die Möglichkeit gibt, die Kinder so aufwachsen zu lassen. Und wichtig ist eben auch, im Blick zu behalten, dass aus den Kindern natürlich irgendwann Erwachsene werden. Und viele, viele Menschen, die als Kinder diese Operation hatten, die jetzt erwachsen sind, haben eben auch überhaupt keine Unterstützung, keine psychologische Unterstützung. Die haben oft noch nicht mal die Information, was genau mit ihnen gemacht wurde, weil sie gar keinen Zugang zu ihren Krankenakten haben. Und deswegen können die oft auch für den erlittenen Schaden gar keine Entschädigung fordern. Das heißt, auch hier sehen wir Handlungsbedarf von der Bundesregierung, sicherzustellen, dass die Menschen unterstützt werden.